Also, wir Christen, wir sollen und wir wollen natürlich auch übernatürliche Erlebnisse haben. Wir wollen übernatürliche Ergebnisse sehen. Heilungen, Wunder, Segen, überall, das wollen wir sehen, das wollen wir haben. Und es ist auch Gottes Wille, es ist auch Gottes Plan. Und dazu lernen wir. Dazu gibt es Lehre, dazu gibt es die Bibel, dass wir das lernen, dass wir das erkennen. Vor allem müssen wir wissen, dass es auch Gottes Wille ist. Weil wenn du denkst, das ist ja gar nicht Gottes Wille, dann hast du ein riesen Glaubensproblem. Also Gottes Wille ist es, dass wir als Kinder Gottes auf diese Ebene gelangen, wo wir in seinem Namen Heilungen, Wunder, Segnungen freisetzen können. Und deshalb müssen wir immer wieder schauen, was die Bibel dazu sagt. Und da habe ich Hebräer 11,1 jetzt mal ausgegraben. Das ist heute halt der Titel dieser Lehre. Der Glaube ist die Verwirklichung dessen, was man hofft. Und da schreibt hier die Bibel in Hebräer 11,1, der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein oder Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und was da eine ganz wichtige Sache in diesem Vers ist, dass es heißt, der Glaube ist eine Verwirklichung, eine Realisierung, ein Entstehenlassen der Dinge, auf die man hofft oder die man erbeten hat, die man sich vielleicht auch wünscht und Dinge, die uns verheißen sind anhand der Schrift. Der Glaube verwirklicht es, er realisiert es. Der Glaube ist es, was es in die natürliche Welt in Existenz bringt. Der Glaube sieht auf die Dinge, die man im Natürlichen noch nicht sehen kann und sieht sie so an, als ob sie schon da wären, als ob sie schon Realität wären, obwohl sie im Natürlichen noch nicht so zu sehen sind. Also Glaube ist sich der geistlichen, der unsichtbaren Realitäten sicher oder vielleicht sogar sicherer wie dem, was er im Natürlichen sieht. Und deshalb ist der Glaube die Verwirklichung dieser Dinge. Und Glaube ist notwendig, weil sonst sind wir auf dem Punkt, dass wenn es nicht klappt, dann ist es halt nicht Gottes Wille und das ist die große Lüge. Oder ob überhaupt sowas der Wille Gottes ist. Aber dann könnte man eigentlich die ganze Bibel in Frage stellen. Gottes Wille ist es, unsere Gebete zu erhören. Gottes Wille ist es, uns zu segnen, zu heilen, zu befreien, uns alle die guten Dinge und Verheißungen zukommen zu lassen, weil er dadurch durch Jesus da ein Ja und ein Amen geschehen hat lassen. Das Erlösungswerk ist ja vollbracht. Es ist ja am Kreuz alles geschehen. Also sehen wir, drei Dinge arbeiten hier zusammen, wenn man diesen Vers mal nimmt. Es ist die Verheißung Gottes und es ist die Hoffnung, es zu bekommen, dass man auf die Verheißungen vertraut, auf Gottes Gnade vertraut, auf Gottes Willen einfach baut. Und das Dritte, der überzeugte Glaube, der im Geist schon sehen kann, was uns verheißen ist, dass es eigentlich schon im Geist geschehen ist und in die Natürliche dann rüber projiziert wird. Ein Glaube, der sich schon vorbereitet und auf das einstellt, dass es jetzt in Existenz kommt. Und ein Glaube, der das auch kühn bekennt, was er glaubt, weil Gott es gesagt hat. Ein Glaube, der Gott vertraut, dass Gott zu seinem Wort steht und dass das zustande kommt, was er gesagt hat. Das ist ganz absolut wichtig, weil sonst bleiben wir auf der Ebene der Hoffnung stecken. Aber nicht meinen, dass Hoffnung falsch ist. Kommen wir jetzt dann drauf, Hoffnung ist ein ganz wichtiger Baustein in dieser Sache. Aber die Grundlage des Ganzen ist, dass du eine Verheißung von Gott hast, als Grundlage für dein Beten, für dein Hoffen, für dein Glauben. Weil sonst glaubst du nämlich einfach ein bisschen so ins Blaue hinein, könnte sein, aber auch nicht, ich weiß nicht, was Gott will, das ist zu unsicher. Da hat der Zweifel ein ganz leichtes Spiel, dich wieder aus dem Tritt zu bringen. Da glaubst du momentan ganz super und fest und Stunde später oder am nächsten Tag wird wieder alles in Zweifel gezogen, wenn du dir nicht sicher bist, auf der Grundlage einer Verheißung zu stehen. Deshalb ist es der erste Schritt einfach ja, die Basis, dass du eine Verheißung für dein Anliegen, für deine Sache hast. Eine Verheißung aus den Schriften, eine Verheißung, zu der ein Ja und ein Amen geschehen ist durch das Opfer von Jesus. Und jetzt gehen wir von dem aus, du hast eine Verheißung von Gott bekommen oder auch gefunden, auf der du deinen Glauben gebaut hast. Und jetzt kommt der nächste Schritt, der unbedingt notwendig ist, dass da eine Hoffnung entsteht. Eine Hoffnung, die auf dieser Verheißung gebaut ist, die da gegründet ist. Und mit dieser Hoffnung, mit dieser Sicherheit oder mit dieser Zuversicht gehst du dann zu Gott im Gebet. Das ist eine zuversichtliche Hoffnung. Also nicht eine komische, zweifelnde Hoffnung. Ja, hoffen wir halt einmal. Hoffen wir es, dass Gott was tut. Das ist eine zweifelnde Hoffnung, die eigentlich mehr aussagt, wahrscheinlich tut er nichts. Kann man es nicht vorstellen. So, diese Hoffnung ist nicht gemeint. Diese Hoffnung haben Ungläubige, diese Hoffnung haben religiöse Leute. Aber wir, die wir die Bibel kennen oder kennen sollen, die eine Verheißung haben, die haben eine zuversichtliche Hoffnung. Eine Hoffnung, wie sie auch Abraham hatte. Eine Hoffnung, da schauen wir eben drauf, dass aus der Hoffnung dann auch ein echter biblischer, fundamentierter Glaube entsteht. Also du hast die Verheißung für deine Sache. Und dann ist es ganz existenziell wichtig, über diese Verheißungen nachzudenken, die Verheißungen zu verinnerlichen, sie auf dich zu beziehen. Nicht die Verheißung bekommen und dann schaust du die Verheißung nicht mehr an. Die Verheißung musst du dir immer wieder vor Augen malen, durch den Kopf gehen lassen, durch dein Herz ziehen lassen, innerlich festigen, dass du solche Verse auswendig kannst, möchte ich fast sagen, zumindest sinngemäß. Und du weißt, Gott hat zu dir dieses Wort gesprochen, er hat dir verheißen, er hat dir versprochen, und dass du die Verheißungen auch dann auf dich beziehst. Nicht bloß auf irgendwelche andere oder so allgemein. Nein, Verheißungen, die musst du auf dich beziehen, weil sie gelten auch für dich. Weil auch du bist ein geliebtes, erlöstes Gotteskind. Du, für dich ist Jesus ans Kreuz gegangen. Für deine Verheißung ist damit ein Ja und ein Amen geschehen worden. Also dann kannst du sie auch auf dich ziehen. Und wenn du das tust, dass du diese Verheißungen festhältst und darüber nachdenkst und ja, durch dein Herz gehen lässt, dann ist es fast so wie eine Schwangerschaft. Du gehst sozusagen schwanger mit der Verheißung. Ja, und irgendwann kommt die Geburt. Und diese Schwangerschaft oder dieses an der Verheißung festhalten, dieser Akt wird oft einfach übersprungen. Das ist, I like sofort, wie die Welt heute ist, I like sofort, alles muss schnell gehen, alles muss sofort da sein. Das funktioniert hier in den geistlichen Dingen nicht so recht. Und deshalb wird das oft übergangen, weil man ist es gewohnt, alles gleich haben zu wollen. Aber hier ist Zeit erforderlich. Und natürlich gibt es in dieser Zeit, wo du mit der Verheißung schwanger gehst, gibt es innere Kämpfe, Widerstände von deinem Fleisch her, weil das Fleisch ja gegen den Geist aufbegehrt. Das Fleisch will immer sein Zeug durchdrücken und den Geist widerstehen. Und obendrein sind natürlich auch böse Geister im Spiel, die natürlich auch versuchen, dich wieder abzubringen von der Verheißung Gottes, weil sie genau wissen, wenn die Verheißung in deinem Herzen einmal festsitzt und die Schwangerschaft sicher ist, dann kommt es zur Geburt, dann kommt das Ding zustande. Und dann haben die finsteren Mächte keine Chance, irgendetwas dagegen zu unternehmen. Deshalb ist dieser Bereich des Schwangerseins mit der Verheißung ein bisschen umkämpft. Und deshalb wird er auch gerne umgangen von Christen. Aber leider kommen sie dann nicht ans Ziel. Die Verheißung kommt einfach nicht zustande. Und dann kommt mehr der Frust raus, als wie die Freude des Glaubens. Also überspring diesen Schritt nicht. Weil sonst bleibst du im Kopfglauben hängen. Und aus dem Kopfglauben kommt nichts hervor. Wenn es aber im Herzen so ein Glauben wird und einer inneren Überzeugung, wie habe ich vorhin gelesen, ein Überzeugtsein, ein Überführtsein oder Überzeugtsein muss entstehen, dann ist es der richtige Glaube. Und der bringt auch die Geburt hervor. Sprich, die Verheißung erfüllt sich. Wenn du dieses Wort einfach in dir leben lässt, am Leben hältst, wird die Geburt hervorkommen. Wenn du ein Auto hast, ein super tolles Auto, und hast keinen Sprit drin, dann fährt es nicht. Dann nützt dir das tollste Auto nichts. Du kannst einen Ferrari haben, einen Lamborghini, einen super Mercedes oder sonst was. Ohne Sprit fährt er nicht. Ein paar Meter kannst du schieben, wenn du gut eingefasst bist, oder mal einen Berg runterlaufen lassen. Aber dann ist einfach aus, weil bergauf kannst du nicht mal mehr schieben. Und genauso ist es, wenn es in deinem Herzen nicht das Wort schwanger sein kann, die Verheißung, dann nützt dir die schönste Verheißung nichts, dann kommt sie einfach nicht zustande. Wenn du aber mit dieser Verheißung schwanger gehst, dann entsteht ein inneres Hoffnungsfeuer. Ein Hoffnungsfeuer wird angefacht. Ein Herzensglaube fängt an zu entstehen. Und dann verschwindet die Hoffnungslosigkeit und die alten Enttäuschungen, die verschwinden wieder aus deinem Herzen, weil die Hoffnung ist ein fester Anker im Herrn. Die Hoffnung hält dein Herz oben. Die Hoffnung hält dich im Glauben. Deshalb ist dieser Bereich Hoffnung schon sehr, sehr wichtig. Auch der Hebräerbrief, Kapitel 6, Vers 19, spricht von der Hoffnung. Da heißt es hier, die Hoffnung haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele. Also nicht denken, Hoffnung ist was Schlechtes. Es ist leider in Glaubenslehrbüchern oft als so schlecht hingestellt worden, die Hoffnung, weil Hoffnung ja nichts zustande bringt. Ist an sich schon richtig, aber sie ist notwendig, dass der Glaube aufgebaut werden kann. Also ist die Zwischenstufe. Nicht sagen, Hoffnung ist schlecht, die brauche ich nicht, ich gehe gleich in den Glauben, sondern lass die Hoffnung sein Werk tun, denn aus der Hoffnung wird echter Herzensglaube entstehen. Du kannst sagen, diese Hoffnung ist ein Sprungbrett für deinen Glauben. Also lass die Hoffnung wachsen in dir und daraus wird Glauben entstehen. Hoffnung, sie erzeugt nämlich ein positives Glaubensbild in deinem Herzen. Also der Satan, der möchte immer ein negatives Bild der Hoffnungslosigkeit, Enttäuschungen, Angst, Niederlage, Zweifel, Sorgen und so weiter, möchte der in deinem Herzen befestigen. Weil dann weiß er genau, aha, dann kann der Glaube nicht durch, dann kann derjenige im Kopf glauben, was er will, wird ihm nichts bringen. Wenn du aber anfängst, die Hoffnung, die auf dem Wort Gottes gegründet ist, wieder ein positives Glaubensbild entstehen zu lassen in deinem Herzen, dann verschwindet das Zeug, was der Satan hineingesät hat, wieder. Die ganze blöde Hoffnungslosigkeit, die sagt, ja, das hilft ja nichts, hat letztes Mal auch nicht geholfen und so weiter. Das ist Gift, aber das kann diese Hoffnung, dieser Herzensglaube alles wieder aus deinem Herzen entfernen. Darauf kann dann der Heilige Geist wieder Glauben bauen. Ja, du brauchst erst diese gute Hoffnung, diese Zuversicht, sonst hat der Glaube nichts zu verwirklichen, weil nichts da ist. Und wenn aber das da entstanden ist in deinem Herzen, durch eben Beschäftigen mit der Verheißung, dann hat der Glaube wieder etwas, wo er aufbauen kann, wo er sich verwurzeln kann und das, was er dann auch verwirklichen kann. Der Glaube, habe ich ja gelesen, ist eine Verwirklichung dieser Dinge, die wir hoffen. Diese Hoffnung soll beständig werden, also nicht bloß ein kurzer Hoffnungsschimmer, das ist zu wenig. Wenn du dabei bleibst in der Schrift, in der Verheißung, wird eine echte Hoffnung entstehen, nicht bloß ein Schimmer. Und aus dieser Hoffnung kommt der Glaube, der kommt dann ins Spiel. Der Glaube fängt nämlich dann an, im Geist zu sehen. Der ergreift dieses positive innere Bild, das durch die Hoffnung in dir kreiert worden ist und hält es fest. Der nimmt es als bare Münze. Der Glaube ist immer gegenwärtig. Der Glaube sieht die Dinge schon, als wären sie schon da, obwohl sie im Natürlichen noch nicht da sind. Das ist eben der nächste Schritt nach der Hoffnung. Der Glaube sieht das Ergebnis, obwohl es in der natürlichen Realität noch gar nicht sichtbar ist. Aber für den Glauben ist es fix, das ist bereits geschehen, das ist für den Glauben sonnenklar, das ist so. Und aus dieser Glaube entsteht eben wirklich, wenn die Hoffnung das Herz erfüllt hat. Der Glaube sieht die Heilung schon oder das Wunder, obwohl es im Natürlichen noch nicht da ist. Ja? Er gibt der Hoffnung die Sicherheit, dass das geschieht, was die Hoffnung erzeugt hat in deinem Herzen. Der Glaubende sieht, wie aus nichts etwas entsteht. Das heißt, er verwirklicht das Nichtseiende. Also du kannst, wenn man den Hebräer 11,1 nochmal nimmt, dann kannst du sagen, der Glaube ist die Verwirklichung der Verheißung. Das, was Gott mir versprochen hat, wird durch den Glauben verwirklicht. Es kommt zustande. Ja, also kann man auch verstehen, dass die Welten, also die Erde und alles rundherum, das ganze Weltall, vom Makrokosmos zum Mikrokosmos, alles entstanden ist durch Gottes Wort. Hebräer 11,3 sagt uns das sehr anschaulich. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare aus Nichterscheinendem geworden ist. Das ist ein bisschen holprige Übersetzung. Ich habe dann die Hoffnung für alle herausgezogen und der zweite Teil dieses Verses, der ist viel schöner übersetzt. Hier heißt es, dass alles, was wir sehen, aus dem Nichts entstanden ist. Also aus nichts ist das Ganze entstanden, weil Gott gesagt hat, es werde und es wird. Das ist Gott, das ist Gottes Wort, so ist Gott mit seinem Glauben. Ja, Gott kreiert Dinge aus dem Nichts. Deshalb mach dir keinen Kopf und denk, oh, das kann ja gar nicht sein, das kann ja Gott gar nicht tun. Da begrenzt du ihn einfach bloß und machst dir selber Grenzen. Bei Gott ist nichts unmöglich, dem Glaubenden ist auch nichts unmöglich. Oder deshalb ist dem Glaubenden auch nichts unmöglich. Jetzt nehmen wir mal unseren Abraham, den Stammvater des Glaubens, als Beispiel her, wie der das gemacht hat. Also Abraham hatte auch eine Verheißung, auf die er seine Hoffnung gesetzt hat und seinen Glauben aufgebaut hat. Er hatte die Verheißung von Gott, dass er einen Nachkommen bekommt, der sein Erbe übernehmen kann. Trotz allem Widerspruchs letztendlich, weil vom Natürlichen her war in diesem Alter, wie er und seine Frau war, einfach keine Chance mehr, Nachkommen zu zeugen. Aber Gott hatte die Verheißung für Abraham gegeben. Und Abraham hat geglaubt. Er hat Gott als treu erachtet und hat gesagt, wenn Gott mir etwas verspricht, wird es auch halten. Auch wenn die natürlichen Begebenheiten ganz was anderes sagen. Ja, da musste er sich entscheiden, was glaube ich jetzt? Glaube ich dem Natürlichen, den Unmöglichkeiten oder glaube ich dem Wort, was Gott gesagt hat? Also es sind oft tausende Unmöglichkeiten, das geht nicht sein, das kann nicht sein. Der Arzt hat gesagt, in den Nachrichten ist gekommen und so weiter. Tausend Unmöglichkeiten, die uns präsentiert werden, im Gegenzug zu einer einzigen Verheißung. Ja, da ist natürlich viel leichter, irgendeinen Mann zu glauben, dass die Welt dir bietet, oder auf so ein Wort von Gott zu bauen, obwohl alles total dem entgegenspricht. Aber genau das hat Abraham getan. Er glaubte Gott entgegen allen Unmöglichkeiten und dieser Glaube hat diese Unmöglichkeit überwunden. Also Gott wollte Abraham mit Sicherheit eine Nachkommenschaft geben, aber er brauchte den Glauben dazu. Glaube ist die Währung des Himmels. Durch Glauben ist alles möglich. Ohne Glauben ist Gott eigentlich außen vor. Das müssen wir einfach anerkennen. Also Hebräer 11,11 nochmal, oder jetzt dazu. Durch Glauben empfing er, Abraham, auch mit Sarah, obwohl sie unfruchtbar war, Kraft, Nachkommenschaft zu zeugen, und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil er den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. Also ein Vers steckt alles drin. Er hat Gott für treu erachtet, weil er ihm die Verheißung gegeben hat. Das war Abrahams Hoffnung und auch dann sein Glaube. Gott hat ihm die Zusage gegeben und Abraham hat ihm geglaubt und Gott hat auch seine Zusage erfüllt. Der Paulus beschäftigt sich auch mit dem Thema Abraham, Römer Kapitel 4, zum Beispiel ab Vers 17. Er sagt, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt, das hat Gott zu Abraham gesagt, vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Also er wusste, mein Gott kann sogar Tote lebendig machen, meinem Gott ist nichts unmöglich. Er ruft sogar das Nichtseiende, also das, was nicht da ist, als wie wenn es da wäre. Jetzt geht's weiter in Vers 18. Der gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt hat, damit er ein Vater vieler Nationen werde, nach dem, was gesagt ist, so soll deine Nachkommenschaft sein. Also er hat trotzdem gehofft, obwohl keine Hoffnung mehr da sein hätte sollen vom Natürlichen her. Und er wurde Vater vieler Nationen, das ist ihm verheißen worden, dass seine Nachkommenschaft so zahlreich wird wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Meer. Das war die Verheißung von Gott an Abraham und Gott hat diese Hoffnung gehabt, dass es zustande kommt, was Gott ihm versprochen hat. Vers 19. Und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, der fast 100 Jahre alt war und das Absterben des Mutterleibes der Sarah. Und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und er war der vollen Gewissheit, dass er, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. Also, er war nicht schwach im Glauben, obwohl er eben gesehen hat, dass nichts mehr geht. Er zweifelte nicht an Gottes Verheißung, wurde gestärkt im Glauben, das ist auch noch wichtig. Er hat seinen Glauben trainiert und hochgehalten, indem dass er Gott die Ehre gab, indem dass er Gott angebetet hat, gepriesen hat, sich auf die Verheißungen gestellt hat und wusste einfach, dass es gewiss ist, was Gott verheißen hat, das kann er auch tun und das wird er auch tun. So soll auch unser Glaube sich aufbauen. Was Gott versprochen hat, kann er tun, weil wenn er etwas verspricht, was er nicht tun kann, dann wäre er ein Lügner und ein Heuchler, ist er aber nicht. Und deshalb kann er das tun und wird er das auch tun, was er zugesagt hat. So hat Abraham seine Hoffnung und seinen Glauben aufgebaut. Auf Gottes Zusage, auf Gottes Treue, auf Gottes Allmacht und der vollen Gewissheit des Glaubens hat Abraham gebaut. Und dann ist auch zur Erfüllung gekommen, was gesagt war. Somit hat auch der Glaube die Dinge, die er gehofft und geglaubt hat, verwirklicht. Ohne diesen Glauben wäre die Verwirklichung mit Sicherheit ausgeblieben. Und Gott hat aber den Glauben von Abraham geehrt. Gott macht nicht einfach so. Er braucht diese Art des Glaubens. Und Gott ehrt den Glauben. Und Gott ehrt den Glaubenden. Und nicht denken, oh, wenn er jetzt mal wieder zweifelt, das ist normal, dass sowas kommt. Zweifel versucht der Feind einzuschleusen. Fehler werden es dann im Zweifeln stecken bleiben. Wenn man Zweifel merkt, dann wieder umdenken, den Zweifel wieder rausschmeißen und sich wieder auf den Glauben, auf die Zusage zu besinnen, das ist alles vollkommen okay. Nur nicht auf dem Zweifel oder auf den Unglauben oder den Falschglauben stehen bleiben. Dann wird der Glaube die Verwirklichung bringen, weil Gott hinter seinem Wort steht. Gott ist treu, das müssen wir wissen. Er hat noch nie eines seiner Kinder, seiner Glaubenden, in Stich gelassen. Jetzt habe ich einmal ein Beispiel rausgeschrieben von einer Begebenheit aus dem Alten Testament, 1. Könige, Kapitel 17, ab Vers 10. Von einem Mann, der auch von Gott ein Wort hatte. Das war in dem Fall der Prophet Elia. Und hier heißt es, er machte sich auf den Weg und ging nach Zarpat. Und als er an den Eingang der Stadt kam, siehe, da war dort eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Und er rief sie an und sagte, hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hineinging, um es zu holen, rief er ihr zu und sagte, hole mir doch auch noch einen Bissen Brot in deiner Hand. Da sagte sie, so wahr der Herr dein Gott lebt, wenn ich einen Vorrat habe, außer einer Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug, siehe, ich sammle eben ein paar Holzstücke auf, dann will ich hineingehen und es mir und meinem Sohn zubereiten, damit wir essen und dann sterben. Also die Frau hatte ja Wasser geholt für den Propheten, aber etwas kochen, Brot backen für den Propheten, hat gesagt, das geht nicht mehr, ich habe nur noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl und da mache ich jetzt noch was für mich und meinen Sohn und dann verhungern wir. Also das war zu der Zeit eine Hungersnot wegen der Dürre und die war abgebrannt bis zum Letzten. Also war sie nicht begeistert davon, dass sie jetzt dem Propheten da was geben soll. Ist auch verständlich. Aber jetzt kommt Elia ins Spiel oder Gottes Wort ins Spiel. Da sagte Elia zu ihr, fürchte dich nicht, geh hinein, tu nach deinem Wort. Doch zuerst bereite mir davon einen kleinen Kuchen zu und bring ihn mir heraus. Dir aber und deinem Sohn magst du danach etwas zubereiten. Also erst den Propheten und dann mit dem Bissel, so ungefähr, dann auch noch ihr und ihrem Sohn. Aber der Prophet hat weitergesprochen und sagt, denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Das ist die Basis des Ganzen. So spricht der Herr, der Gott Israels. Das Mehl im Topf soll nicht ausgehen und das Öl im Krug nicht abnehmen, bis auf den Tag, an dem der Herr Regen geben wird auf dem Erdboden. Und sie ging hin und tat nach dem Wort Elias. Und sie aß und er und sie und ihr Haus, Tag für Tag. Das Mehl im Topf ging nicht aus und das Öl im Krug nahm nicht ab, nach dem Wort des Herrn, dass er durch Elia geredet hatte. Also Gott hat ihnen eine Verheißung gegeben und sie haben danach gehandelt. Sie hat angefangen, etwas zu backen mit dem Rest, was sie hatte. Und dann wurde dieser Krug einfach nicht leer und das Mehl ging nicht aus. Und das, ich weiß nicht, wie lange das ging. So Tag für Tag heißt es hier. Es ging einfach nicht aus und die hatten alle Zeit Genüge zu essen. Bis zu dem Tag, wo es wieder geregnet hat. Weil als wieder der Regen kam, hat er auch auf dem Feld wieder was wachsen können. So ist Gott. Wenn Gottes Wort empfangen wird, kommt es auch zustande. So was sehen wir ja oft in der Bibel. Wenn du die Evangelien kennst, mit ein paar Broten und Fischen für 5000 Männer plus Frauen und Kinder, das steht auch mehrmals drin, dass der Herr sowas getan hat. Also das ist gigantisch. oder auch das mit dem Goldstück oder dem Starter, wie es genannt wird, im Maul eines Fisches, das Jesus für die Steuer gebraucht hat, ist ein Wunder, weil ein Fisch nicht einen Starter im Mund hat. Ja, da sehen wir, wie individuell und wie einfallsreich Gott ist. Ähnliches haben ja viele Christen schon erlebt, wenn sie in Not waren, war plötzlich wieder Geld in der Börse oder auf dem Konto und keiner konnte nachvollziehen, wo es hergekommen ist. Es gibt andere, die haben einen langen Heimweg gehabt, die waren auf einer christlichen Veranstaltung oder haben selber gedient. Der Sprit ging aus, die Tankstelle war zu, aber das Auto ist gefahren bis nach Hause. Mit einem leeren Tank bis nach Hause gefahren. Das sind Vervielfältigungswunder Gottes. Das ist nichts Außergewöhnliches. So ist unser Gott, so ist er. Oder wenn du nachdenkst, die Israeliten in der Wüste mit Wachteln und Manna, die sie versorgt wurden, und mit dem Wasser aus dem Felsen, das sind einfach Wunder. Letzte oder vorletzte Woche haben wir im Hauskreis von jemandem eine Mitteilung bekommen, in der Ukraine, da waren welche eine Woche im Keller verschanzt, hatten nur ein paar Kekse und zwei Flaschen Wasser. Die Kekse und das Wasser gingen einfach nicht aus. Und die Wärme war auch im Keller. Die haben nicht frieren müssen. Also das ist das, was Gott dazu getan hat. Oder wenn du dran denkst, Robert, wie den Bus, den verzogenen Bus, ein Neoplan, weil der über Nacht gerade wurde. Das sind natürlich wunderbare Beispiele, wie Gott ist und wie herrlich das ist und dass bei Gott alle Dinge möglich sind. Und er ist treu, er ist wunderbar. Gott vermag alles zu tun. Oder es gab auch oft schon das, wo ungleich lange Beine ausgewachsen sind, dass die Beine gleich lang wurden bei Leuten, damit die Hüfte wieder gerade steht. Ich habe das ja selber erlebt vor vielen Jahren. Es war ein ganz seltsames Gefühl im Oberschenkel, vielleicht nur 1-2 Sekunden lang, wie wenn der Knochen aus Kaugummi wäre an einer bestimmten Stelle. Und dann war halt das rechte Bein dann um 1-2 Zentimeter länger geworden. Also das ist fast unglaublich, aber das ist ein ganz seltsames Gefühl gewesen. Und so war es soweit. Also der Mann, der damals für mich gebetet hat, der hat noch kaum angefangen gehabt zu beten, zack, war schon da. Das ist gut. So soll es sein. Und so nach oben haben wir noch Luft, da soll das nicht begrenzt werden, es soll eigentlich noch viel mehr werden. Aber jetzt wieder zurück zum biblischen Beispiel, wo Hoffnung und Glaube sich gegenseitig gebaut haben und die Dinge verwirklicht wurden. Das ist jetzt Apostelgeschichte 3, ab Vers 2. Und ein Mann, der von seiner Mutterleibe an lahm war, wurde herbeigetragen. Man bemerke hier, herbeigetragen. Man setzt ihn täglich an die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt, damit er Almosen erbat von denen, die in den Tempel gingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, dass er ein Almosen empfinge. Also er war schon mal auf Empfang gestellt. Das ist auch wichtig. Er hatte die Hoffnung, er kriegt jetzt da ein paar Geldstücke in die Hand oder in seinen Beutel oder wie auch immer. Die Hoffnung war schon mal ein bisschen da. Dann kommt Petrus und Johannes und Petrus blickte fest auf ihn und sprach, sieh uns an. Er aber gab Acht auf sie, in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Also hier ist die Bestätigung, er hat sich diese Erwartungshaltung noch einmal gesteigert. Er hat sie angeschaut und er hat kennt, aha, da ist eine Erwartungshaltung da, der möchte etwas von uns. Also das gab so diesen Kontakt, die Kontaktstelle, der will etwas von mir. Wenn jemand gar nichts will, wird es schwierig. Jesus konnte in seiner Heimatstadt auch kaum was wirken, weil die wollten ja gar nichts von ihm, weil er ist ja bloß der Jesus, der Zimmermann vom Josef und von der Maria, so ungefähr. Da war die Erwartungshaltung nicht da. Aber die Erwartungshaltung hier war eindeutig da. Und dann kommt der Petrus und sagt, Silber und Gold besitze ich nicht, weil der ja Silber und Gold wollte. Aber dann sagt er, was ich aber habe, gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazaräers geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Und er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Und das ganze Volk sah ihn umhergehen und Gott loben. Also, Gold und Silber hat der Petrus nicht dabei gehabt. Das heißt jetzt nicht, dass er keins hatte. aber er hatte nichts dabei. Weil da bauen manche Armutstheologie auf. Siehst du so ungefähr, wir Christen, wir brauchen ja kein Silber und Gold, wir dürfen da nichts haben, sagen manche dann. Das ist ein Irrtum, weil der Beweis ist, dass ja viele ihre Grundstücke verkauft haben und haben das Geld den Aposteln gegeben, dass sie Möglichkeit hatten zur Verbreitung des Evangeliums. Und dann muss er auch was gehabt haben. Also, aber da war es nicht dabei. Und er wusste, der Bettler möchte Silber und Gold, habe ich nicht. Aber dann hat er gesagt, was ich habe, gebe ich dir. Und er wusste, was er hatte. Er kannte die Kraft, die im Namen Jesus steckt. Und er hat diesen Namen Jesus benutzt und hat gesagt, geh umher. Und hat einen Pakt bei der Hand, ruck, aufstehen. Und dann ist das Wunder geschehen. Sofort wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Er ging umher und sprang und lobte Gott. Die Erwartungshaltung, diese Hoffnung hat gefunkt. Der Glaube hat so ungefähr den Funken, da ist der Funken übergesprungen. Und der Glaube hat es verwirklicht. In dem Fall nicht einmal, was er selber hoffte vorher. Vielleicht insgeheim. Er hat um Geld und Gold und Silber gehofft. Aber insgeheim hat er mit Sicherheit die Hoffnung gehabt, ich möchte auch gerne gehen können wie die anderen. Dann brauchen die mich nicht da hertragen und dann brauche ich nicht da um Geld betteln. Dann kann ich selber was tun. Das wollte er insgeheim. Und insgeheim kennt Gott. Gott kennt alles, was insgeheim in dir denkst und was insgeheim in dir der Wunsch ist. Oder auch das Böse, das kennt Gott genauso. Und man kann Gott nichts vormachen. Der Geist Gottes sieht alles. Und Jesus hat auch die Pharisäer und Schriftgelehrten oft sauber erwischt, weil sie Böses im Herzen vorhatten und er hat ihnen eigentlich sofort einen Spiegel vor Augen gehalten. Okay, jetzt kommt der nächste Mann Gottes. Diesmal war es der Elisa. Der Elisa hat auch ganz viele Wunder gewirkt, doppelte wie Elia. Ich lese auch noch ein bisschen was vor, aus 2. Könige 6, ab Vers 4. So ging er mit ihnen, und sie kamen an den Jordan und hieben die Bäume um. Es geschah aber, als einer einen Balken fällte, da fiel das Eisen ins Wasser. Und er schrie auf und sagte, ach, mein Herr, und dabei ist es doch noch ausgeliehen. Oh, jetzt war mir die Sorge schon mal groß. Oh je, jetzt ist die Axt ins Wasser gefallen, jetzt ist die weg. Und noch dazu haben wir die ausgeliehen. Das war also schon ein Problem für den Mann. Aber jetzt kommt Elisa, der Mann Gottes, und sagte, wohin ist es gefallen? Und er zeigte ihm die Stelle. Da schnitt er ein Stück Holz ab und warf es hinein und brachte das Eisen zum Schwimmen. Und er sagte, hol es dir heraus. Da streckte er seine Hand aus und nahm es. Also er hat ein Wunderwerk gewirkt. Er hat etwas Außergewöhnliches getan. Aber wenn du ein Stück Holz reinschmeißt ins Wasser, schwimmt deshalb nicht Eisen hoch, oder? Es war ein Wunder und das hat er im Glauben getan. Und der Mann, der die Axt verloren hat, hat auch im Glauben hineingegriffen und hat die Axt wieder herausgenommen. So ist es, wenn Gott durch Menschen Wunder wirkt. Ich sage bewusst durch Menschen, weil er hat nicht einfach irgendwas getan, sondern durch den Mann Gottes, durch seine Leute. Durch seine Leute, durch Männer und Frauen Gottes, will Gott Wunder wirken. Die Männer und Frauen Gottes sind gefordert. Jetzt habe ich noch eine interessante Begebenheit. Es geht gleich im Anschluss hier im 2. Könige 6 weiter, was Gott durch Elisa getan hatte. Da gab es Krieg zwischen Aram, den Aramäern praktisch, und Israeliten. Und der König von Aram führte Krieg gegen Israel. Und er beriet sich mit seinen Knechten und sagte, an dem und dem Ort soll mein Lager sein. Da sandte der Mann Gottes zum König von Israel und ließ ihm sagen, hüte dich, an diesem Ort vorbeizuziehen, denn dort kommen die Aramäer herab. Und der König von Israel sandte hin an den Ort, den der Mann Gottes ihm gesagt und vor dem er ihn gewarnt hatte, und war dort auf der Hut. Und das geschah nicht nur einmal und nicht nur zweimal. Also der König von Aram hat immer wieder einen Plan ausgeheckt, wo sie die Israeliten überfallen können und Hinterhalt locken können. Und der Mann Gottes wusste das. Und er hat dem König von Israel immer gesagt, wo die Aramäer stehen und was sie tun wollen und dass sie dort Acht geben sollen oder nicht hinziehen sollen. Und das ist immer wieder passiert. Dann heißt es hier weiter, da wurde das Herz des Königs von Aram über diese Sache sehr beunruhigt und er rief seine Knechte und sagte zu ihnen, könnt ihr mir nicht mitteilen, wer von den Unseren zum König von Israel hält? Also er dachte, in den Reihen der Aramäer ist ein Spion oder ein Verräter. ein Verräter, der dem König Israels sagt, was er, der König Arams, geplant hat. Dann sagt einer von seinen Knechten, nein, mein Herr und mein König, aber der Prophet Elisa, der in Israel ist, teilt dem König von Israel die Worte mit, die du in deinem Schlafzimmer redest. Also das, was der König Arams im Geheimen redete, beschloss mit seinem Regierungsstab von mir aus, das hat der Prophet Elisa gehört. Also das mit dem Schlafzimmer ist vielleicht eine Redewendung. Ich glaube nicht, dass die sich da im Schlafzimmer unterredet haben. Aber Elisa hat einfach gehört, was der König Arams vorhatte. Egal, wo er es gesagt hat, Elisa hat es gehört, weil er im Geist hört. Und im Geist gibt es weder Raum noch Zeit. Und das ist eine ganz interessante Sache. Und so sollten wir eigentlich auch werden, dass wir die geistlichen Dinge wahrnehmen, mindestens so wie die natürlichen. So, dann hat dieser König Arams gesagt, jetzt geht hin und seht, wo dieser Elisa ist. Ich werde hinsenden und ihn holen. Und es wurde ihm berichtet, siehe, er ist in Dothan. Da sandte er Pferde und Kriegswagen dorthin und ein starkes Heer. Und sie kamen bei Nacht und umringten die Stadt. Und als der Diener des Mannes Gottes früh aufstand und hinausging, siehe, da umringte ein Heer die Stadt und Pferde und Kriegswagen. Und sein Diener sagte zu ihm, ach, mein Herr, was sollen wir tun? Also, fleischliche Reaktion, Sorge. Herr, was sollen wir tun? Oje, oje, rundum alles, Soldaten, Kriegswagen, ein ganzes Heer ist gegen uns ausgezogen. Was machen wir denn gerade? Dann sagte der Mann Gottes, Elisa, fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Das war eine Glaubensaussage. Aber warum konnte dieser Mann Gottes das sagen? Er hat im Geist gesehen. Das heißt hier in der Schrift, dass er dann gebetet hat, der Elisa, und sagte, Herr, öffne doch die Augen meines Dieners, dass er es auch sieht. Da öffnete der Herr die geistlichen Augen des Dieners und er sah. Und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Er sah plötzlich im Geist und er sah die Engel Gottes, des Engelsherr Gottes, die da waren, um Elisa und seinen Diener und die Israeliten zu beschützen. Da kamen die Aramäer zu ihm herab und Elisa betete zu seinem Herrn und sagte, schlag doch diese Kriegsschar mit Blindheit. Da schlug er sie mit Blindheit. Ich habe jetzt hier in Klammern geschrieben, Verwirrung, Dummheit oder falsche Wahrnehmung. Wenn man den Zusammenhang ein wenig so liest, wird es wahrscheinlich nicht so eine Blindheit gewesen sein, dass sie gar nichts mehr gesehen haben. Ich glaube eher so eine falsche Wahrnehmung, eine Verwirrung oder eine Dummheit hat der Herr diesen Aramäern übergestülpt nach dem Wort des Elisas, der gebetet hat. Und dann standen sie sich gegenüber und Elisa sagte zu ihnen, hey Leute, dies ist nicht der Weg und dies ist nicht die Stadt Dothan. Folgt mir nach. Ich will euch zu dem Mann führen, den ihr sucht. Und er führte sie nach Samaria. Also sie hatten Elisa nicht erkannt. Sie hatten auch nicht erkannt, dass dies die richtige Stadt ist, wo er sein sollte. So verblendet waren die. Und er hat sie auf einen ganz anderen Weg geführt. Und plötzlich heißt es hier, es geschah, dass sie nach Samaria gekommen waren, da sagte Elisa, Herr, öffne die Augen dieser Männer, dass sie sehen. Da öffnete der Herr ihre Augen und sie sahen und siehe, sie waren mitten in Samaria. Also eigentlich furchtbar peinliche Sache für diese Soldaten, weil sie so dumm waren und haben das nicht erkannt und sind auf einen ganz anderen Weg gegangen. Aber so hat der Herr den Sieg für Elisa gebracht und für die Israeliten. Erst hat er das ihm hören lassen, was der Feind für Pläne hatte und dann hat er sie noch für dumm verkauft sozusagen und in eine ganz andere Stadt geführt durch den Mann, den sie eigentlich holen wollten, den sie eigentlich fangen wollten. Also sehen wir, wenn Gott im Spiel ist, vor allem wenn die Männer und Frauen Gottes die geistliche Welt wahrnehmen können und wissen, was Sache ist und wissen, was Gottes Plan in der Sache ist und dann auch so dementsprechend sprechen und beten, dann kommen solche Dinge raus und für die Feinde wird es eine blamable Sache, eine Niederlage im Quadrat. Deshalb ist es für uns wichtig, dass wir das Sehen und Hören im geistlichen Bereich lernen und darum beten, dass der Heilige Geist uns da noch viel mehr Augen und Ohren öffnet. Denn das macht unterm Strich dann den Unterschied. Warum sind so viele Christen geschlagen? Warum sind Sie so frustriert? Warum sind Sie so enttäuscht? Weil eben Niederlagen in Ihr Leben gekommen sind, weil Sie die geistliche Welt zu wenig oder gar nicht wahrnehmen konnten. Und wenn du nicht weißt, was in der geistlichen Welt abgeht und was Gottes Wille und Gottes Plan und Gottes Sichtweise für die Situation ist, dann wird es schwierig. Dann betest du, ja, okay, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Aber wenn du die geistlichen Dinge wahrnimmst, dann betest du richtig. Denk dran, du hast auch die Gabe, in Sprachen zu beten. Dann kannst du gar nicht falsch beten. Du kannst bloß den Fehler machen, nicht in Sprachen zu beten. Dann öffnet der Heilige Geist dir die geistlichen Augen und Ohren und du hast den Sieg. Okay, das soll uns Hoffnung geben, das Ganze, was wir hier jetzt auf die Schnelle durchgelesen haben. Es soll Hoffnung aufbauen in deinem Herzen, dass was alles möglich ist. Und diese Hoffnung sollst du dir nicht rauben lassen und auch nicht zerstören lassen vom Feind, sondern sie soll aufgebaut werden. Sie soll eine feste Grundlage für deinen Glauben sein. Denn es ist nicht eine Einbildung oder ein Hirngespinst, das Ganze mit dem Glauben. Ich habe schon so viele Leute erlebt, die im Glauben waren und wieder abgefallen sind, weil es nicht funktioniert hat so richtig. Und dann irgendwann haben sie gesagt, naja, das ist ja doch auch bloß eine Religion, das ist so auch bloß etwas, was sich die Leute einbilden, also ein wenig so ein Hirngespinst. Aber sie haben die Realitäten der geistlichen Welt nicht erfasst. Und da bleiben die meisten hängen und das ist nicht gut und das soll uns nicht passieren. Ja, deshalb immer wieder solche Lehren, solche Dinge zu ermutigen, die geistliche Welt zu einer realeren Welt machen und auf das zu schauen, weil die geistliche Welt ist kräftiger und mächtiger als die natürliche. Ja, die geistliche Welt kann eben aus ein paar Fischen und ein paar Broten so viel machen, dass tausende Leute versorgt werden. Die geistliche Welt vermag einfach aus nichts etwas zu erschaffen. Das ist der große Unterschied. Und so viele Christen versuchen dann mit dem bisschen, was sie haben, noch zu machen. Dann wird noch mehr ein bisschen Geld gespendet, ein bisschen Geld eingesammelt, um irgendwie irgendwas zu tun. Aber es ist die Übernatürliche fehlt. Und das ist der Fehler des Ganzen. Und dann kommt der blöde Spruch oft noch, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist ein ganz blöder Spruch, weil die Hoffnung soll nicht sterben. Die Hoffnung soll nämlich wachsen. Sie soll einem Herzensglauben eine Basis geben. Die Hoffnung in deinem Herzen soll angefacht werden, damit der Glaube eine feste Grundlage hat, eine Überzeugung hat und dann hat er auch die Chance, das zu verwirklichen, was er gehofft hat. Das zu verwirklichen, dass in Existenz kommt, was du brauchst, und zwar in übernatürlicher Art und Weise. Ja, nochmal zurück zum Abraham. Er hat auch dann im Fleisch erst einmal versucht und hat sich mit seiner Magd Hagar dann eingelassen. Natürlich in Absprache mit Sarah und so weiter. Dann hat er schon ein Nachkommen bekommen. Ja, okay, aber es war nicht der Sohn der Verheißung. Es war halt der Arm des Fleisches, wenn man so schön nennt. Und er war nicht der Erbe. Hagar und Ismael waren nicht mehr erwünscht. Sie wurden dann auch weggeschickt. Der Ismael war einfach nicht der verheißene Nachkomme und damit auch nicht der Erbe von Abraham. Das war Isaak. Und wir sind Miterben von Abraham her, mit Jesus, weil Jesus ist der Erbe schlechthin, Erbe der ganzen Welt und wir sind seine Miterben geworden und den Segen, den Gott Abraham geschenkt hat, den haben wir wiederum von Abraham geerbt und es darf deine Hoffnung jetzt wieder anfachen. Du bist ein Erbe Gottes, du bist ein Erbe Abrahams, die Verheißungen gelten auch dir und mir und deshalb soll dieser Glaube da entstehen. Denk dran, Glaube ist die Währung in der geistlichen Welt. Wenn du Glaube lieferst, kommt das Ding in Existenz. Der Glaube verwirklicht diese Dinge, die die Verheißung dir versprochen hat. So, jetzt hab ich's euch wieder alles gesagt. Das ist der erste Teil, der einfachere Teil. Der zweite Teil ist, zu versuchen, das dann in dem Leben, in die Praxis umzusetzen. Kostet Zeit, ich weiß, kostet auch Mühe, weiß ich auch, aber es lohnt sich. Ja, es kostet auch mal Rückschläge, aber es lohnt sich, wenn du dran bleibst. Der Herr ist gut zu dir, der Herr will. Und wenn das Herz einmal ein bisschen gereinigt ist von dem ganzen Unglauben, Falschglauben, Enttäuschungen, dann ist es ja nicht mehr so schwierig. Das ist immer der erste Teil, den man vielleicht durchkämpft, bis das in Existenz gekommen ist. Beim zweiten Mal geht es schon viel leichter, weil dann ist so ein Weg gebahnt in deinem Herzen. Aber lass jetzt einmal die Verheißungen richtig schwanger sein in dir. Und du wirst sehen, was Gott versprochen hat, das wird er auch erfüllen. Und ein Amen dazu.
Halleluja, Jesus. Du bist das Wort. Und wir glauben dir, Jesus. Wir glauben dem, was du gesagt hast, Jesus. Deine Verheißungen, sie sind in dir ein Ja und ein Amen. Es ist dein geklärter Wille, dass deine Verheißungen zustande kommen. Was du zugesagt hast, steht geschrieben, das hältst du ganz gewiss. Wir preisen dich, Herr, und wir wollen unseren Glauben ausrichten auf dein Wort, auf deine Verheißungen. Wir wollen mit den Verheißungen schwanger gehen, Herr, dass sie zustande kommen. Eine Verwirklichung dessen, das wir hoffen. Eine Verwirklichung dessen, was uns zugesagt ist. Ehre sei dir dafür, Herr. Für uns gestorben bist, haben wir Leben, Jesus. Dein göttliches Leben, dein ewiges Leben. Ein Leben in deiner Fülle und deinem Überfluss, in Gerechtigkeit. Halleluja. Jesus, du hast uns gerecht gemacht. Du hast uns deine Gerechtigkeit angezogen. Es ist keinerlei Verdammnis mehr. Es ist unmöglich, dass wir verdammt werden, weil deine Gerechtigkeit es ist. Und weil du vollkommen gerecht warst, Jesus, und deshalb hast du uns vollkommen unsträflich und tadelig gemacht. Halleluja, Herr, welche Gnade, welche großartige Gnade, ist der Reichtum deiner Gnade, Jesus. Halleluja, danke, Jesus. Du bist all unseren Mangel, unseren Nöten begegnet, Jesus. Du bist allem begegnet, indem dass du dich ans Kreuz hast helfen lassen. Du bist für uns zur Krankheit geworden, zur Sünde geworden, zur Armut geworden. Du bist alles geworden, Jesus, für uns. Und du füllst damit dadurch all unseren Mangel auf. Das Wort der Verheißung steht fest. Halleluja. Wir ergreifen es. Die Hoffnung ergreift es. Der Glaube macht es fest. Unser Glaube ist die Verwirklichung dieser Tatsachen. Unser Glaube ist die Verwirklichung dieser Dinge. Halleluja. Halleluja. Ein überzeugt sein von den Dingen, die wir glauben, im Geist sehen, aber im Natürlichen waren wir nicht mit dabei, Jesus. Aber wir glauben, Jesus. Wir glauben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich setze jetzt deinen Frieden frei in jedem Einzelnen von uns. Deinen Frieden, der unsere Herzen erfüllt, der den Verstand übersteigt. Den Frieden Christi, immer mehr und mehr. Er macht frei. Der Friede Christi macht frei von Sorge. Und ich sage, frei herauf von Hoffnungslosigkeit, setze Hoffnung wieder ganz neu frei. Hoffnung auf die Zusagen Gottes. Hoffnung auf die Verheißungen. Hoffnung, die das ergreift. Hoffnung, die dem Glauben zu einem Sprungbrett verhilft. Hoffnung, die dem Glauben im Herzen Freiraum gibt. Denn jetzt ist frei im Namen Jesu Christi. Frei im Namen Jesu Christi. Und der Glaube soll verwirklichen. Und der Glaube wird verwirklichen. Der Glaube bringt es in Existenz. Der Glaube bringt hervor, was zugesagt ist. Gott steht zu seinem Wort. Der Glaube ergreift es. Der Glaube achtet den für treu, der die Verheißung gegeben hat. In den Namen unseres Herrn Jesus. Amen. Halleluja. Danke, Jesus.